Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus dem erdbebensicheren Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 27. September 2023. Die Schweizer Krankenkassenprämien steigen durchschnittlich um 8,7%. Das ist der größte Zuwachs seit 14 Jahren. Eine Kostenexplosion, die im diametralen Widerspruch, im Gegensatz steht zu den Beteuerungen der Urheberin des schweizerischen Krankenkassenobligatoriums. Ich glaube, 1986 war das Innenministerin Ruth Dreyfus der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz. Sie hat damals hoch und scheinheilig versprochen, die Krankenkassenprämien würden nicht ansteigen, nicht signifikant ansteigen, auf jeden Fall, wir wollen das nicht auf die Goldwaage legen. Also der gleiche Unsinn wurde damals erzählt, wie bei der Einführung der Personenfreizügigkeit in der Schweiz mit der Europäischen Union. Sie erinnern sich, damals haben die Behörden treuherzig versichert, Maximum 8.000 bis 10.000 zusätzliche Migration pro Jahr netto. Und im letzten Jahr hatten wir 180.000 Zuwanderung pro Jahr netto in der Schweiz. Das sind unglaubliche Dimensionen. Das sind schweizerische Großstädte, die da pro Jahr einwandern und versorgt werden müssen mit Spitalinfrastruktur, mit Wohnungen und, was natürlich einen Rattenschwanz an Problemen nach sich zieht, die Migration, eine Mutter der Probleme, übrigens auch im Bereich der Krankenkassen, das wird heute ausgeblendet in den Medien, machen alle das groß zum Thema, diesen Anstieg, aber etwas blenden sie aus, dass nämlich diese Zuwanderung auch die Krankenkassenprämien und die Kosten unseres Gesundheitswesens nach oben drückt, weil die Migranten ja vom ersten Tag an großmehrheitlich vollen Zugang zu unseren Gesundheitsdienstleistungen haben. Und verbunden mit dem sozialistischen Kolchose-System, das wir in der Gesundheitspolitik haben, passiert eben das, was immer im Sozialismus passiert. Das System geht pleite, früher oder später. Und wir haben, das ist ja nichts Neues. Wir wissen seit Jahren, dass im schweizerischen Gesundheitswesen niemand einen Anreiz hat, die Kosten im Zaum zu halten, weil das Ganze über Umverteilung letztlich vernebelt wird. Die Ärzte möchten möglichst viel Umsatz machen, die Pharmakonzerne und Tablettenproduzenten möchten möglichst viel Umsatz machen und die Prämienzahler, die Patienten, sie möchten natürlich die bestmögliche Behandlung zum tiefstmöglichen Preis. Jeder bezahlt am liebsten einen VW, aber fährt vorzugsweise einen Rolls-Royce. Und wenn Sie so ein System haben, solche Anreize, ja, dann fährt das an die Wand. Früher oder später ist nichts Neues, ist nichts Überraschendes. Und die Zürcher Gesundheitsdirektorin Nathalie Rickli hatte recht, als sie in einem tosenden Shitstorm, in einem tobenden Shitstorm vor einigen Wochen sagte, man müsste darüber nachdenken, dieses Krankenkassenobligatorium abzuschaffen und die Kostenwahrheit zum Konsumenten zurückzubringen. Das wäre die Lösung, das wäre der Weg, aber da sperren sich natürlich die Linken dagegen und auch leider sehr viele im bürgerlichen Bereich. Trump beging Finanzbetrug. Der frühere US-Präsident ist da verurteilt worden von einem Richter. Er hätte während eines Jahrzehnts falsche Finanzberichte vorgelegt. Ja, wenn man diese Nachricht liest, meine Damen und Herren, heute Morgen, dann geht einem doch der Gedanke durch den Kopf, ja, wenn er jetzt ein Jahrzehnt lang falsche Finanzberichte vorgelegt hat, warum merkt ihr das ausgerechnet dann, wenn sich der gleiche Mann, mittlerweile ehemaliger US-Präsident, anschickt, noch einmal nach der Krone in den Vereinigten Staaten zu greifen? Das Ganze riecht etwas komisch nach Politik. Man merkt die Absicht. und ist verstimmt. Roger Schawinski nach einem Eklat in seiner Radiosendung Roger gegen Markus. Übrigens, einmal hieß diese Sendung Roger gegen Roger, da haben wir zusammen diskutiert, ist auch ab und zu relativ hoch hergegangen. Und Roger Schawinski, wobei auch ich habe mich gelegentlich provozieren lassen, man muss das hier ganz offen eingestehen, aber es war eine muntere Sache. Hat sich dann irgendwann aber auch totgelaufen. Roger Schawinski ist eben mit seinem Kollegen Somm aneinander geraten, und zwar angesichts dieser Fernsehdokumentation über Jürg Lederach, den Schweizer Chocolatier, der ein Wunderunternehmen aufgebaut hat im Kanton Glarus. Glaube, die machen die beste Schokolade weltweit. Ich kenne keine bessere. Das ist wirklich etwas ganz Außerordentliches. Man könnte fast schon von der Produktion von Suchtmitteln sprechen, denn diese Schokolade und Süßigkeiten generell haben ja die unangenehme Eigenschaft, Suchtverhalten auszulösen. Und das Schweizer Fernsehen hat eine volle Breitseite gegen Jürg Lederach abgefeuert, und zwar mit einer Kritik an einer Schule, an der er tätig war als Laienprediger, die er auch unterstützt hat. Und dort sollen Kinder geschlagen worden sein, misshandelt regelrecht. Und mittendrin Jürg Lederach, der die Vorwürfe bestreitet, was seine Person angeht. Allerdings bedauert er die Erziehungsmethoden an dieser Schule in Kaltbrunn. Und Roger Schawinski hat sich fürchterlich aufgeregt, wie es also seine Art ist, moralisch empört über diesen fürchterlichen konservativen, finsteren, christlichen Fundamentalisten da, Lederach. Und er soll nun nach eigener Aussage, es passiert ja nichts auf dieser Welt, ohne dass nicht Roger Schawinski seine Finger im Spiel hätte. Zumindest sieht er das gelegentlich so. Dann will er da eine ganz wichtige Rolle gespielt haben gegenüber dem Zürcher Filmfestival. Er habe da angerufen, um darauf hinzuwirken, dass das Filmfestival seine Zusammenarbeit mit der Firma Lederach sofort beendet, was kein Ruhmesblatt wäre für Schawinski, wenn er das tatsächlich gemacht hätte, denn der Patron Lederach hat ja längst abgegeben, er ist nicht mehr der Chef, heute sind seine Söhne dran, die sich übrigens auch vom Vater distanzieren, das wird übrigens sehr kritisch gesehen im Internet, viele haben da kein Verständnis, wie der Sohn dem Vater da gleichsam in den Rücken fällt, aber wenn jetzt Roger Schawinski hier als Propagandist der Sippenhaftung in Erscheinung getreten wäre, ja, dann kann das nicht unsere uneingeschränkte Zustimmung finden, ganz im Gegenteil. Emmanuel Macron, der französische Präsident, lässt aufhorchen mit dem Vorstoß, eine massive grüne Offensive voranzutreiben, Wärmepumpen für die französischen Haushalte, und man soll ein staatlich gesponsertes Leasing von 100 Euro monatlich für Elektrofahrzeuge in Frankreich verwirklichen. Das hat Macron angekündigt, der angegrünte, der stark vergrünte Macron, wobei gegen Grün an sich nichts einzuwenden ist. Das Problem ist Grün-Rot, ist die Wassermelone, außen grün und innen dunkelrot. Das geht natürlich da auch in Richtung Umverteilung, Staat immer mehr Zentralismus. Vergessen wir allerdings nicht, bevor bei uns ein paar entfesselte Grüne auf die Idee kommen sollten, solche Sponsoring-Vorhaben zu lancieren und den Wärmepumpenzwang zu verordnen, vergessen wir nicht, dass Frankreich noch Kernkraftwerke am Laufen hat und möglicherweise auch zusätzliche baut. Das heißt, sie haben eine ganz andere energiepolitische Situation. Derweil ist im Nationalrat in der Schweiz der sogenannte Mantelerlass verabschiedet worden, der es den Behörden erlauben soll, Windräder und Solar und auch Staudammerhöhungen schneller bauen zu können. Man fährt also zurück die Einspruchsmöglichkeiten der Bevölkerung. Und was ich stossend finde, ist, dass Bundesrat Albert Rösti und die Seinen diesen Rückbau von Einsprachemöglichkeiten nicht zugeben, dass sie das verneinen, dass sie sagen, nein, nein, da ändert sich überhaupt nichts. Und da muss ich euch einfach sagen, liebe Freunde, ja, wenn sich nichts ändert, warum macht ihr dann einen Mantelerlass? Weil das geht ja auch hinten und vorne nicht auf. Natürlich verändert sich etwas und natürlich versucht man hier mit der Brechstange eine Notlage auszubügeln, die man sich selber eingebrockt hat. Nicht Rösti, selbstverständlich hat uns diese Notlage eingebrockt, das sind seine Vorgängerinnen. Doris Leuthard und Simonetta Sommaruga, Cherche la femme. Aber der SVP-Bundesrat ist mir da allzu sehr auf Appeasement-Kurs mit den Grünen und mit den Linken, hier mit den Windrädern und mit den Solarzellen. Und gleichzeitig hat er ja die Parole ausgegeben in einem NZZ-Interview, Albert Rösti, man möge im Moment nicht über Kernkraft reden, das sei taktisch falsch. Das kann ich nicht beurteilen, ich bin kein Polit-Taktiker, aber ich bin ein klarer Vertreter der Auffassung, dass man ehrlich mit den Leuten reden sollte und dass man ihnen dann sagen muss, dass wir in der Schweiz nicht um die Kernkraft herumkommen. Und alles andere ist Verwedelung, ist Anbiederung, ist Unehrlichkeit, und deshalb kritisiere ich hier den sonst ja weithin bejubelten SVP-Bundesrat, ehemaligen Parteichef dieser Partei. In 250 Millionen Jahren ist die Erde zu heiß für Säugetiere, prognostizieren Forscher. Das Schweizer Fernsehen kann nicht auf, irrt sich um 8 Grad bei den Temperaturvorsagen auf eine oder zwei Wochen hinaus, aber die Forscher sind selbstverständlich in der Lage, die atmosphärischen Bedingungen in 250 Millionen Jahren hochzurechnen. Früher als erwartet soll da der Welt sozusagen die lebensermöglichende Atmosphäre ausgehen, also ein apokalyptisches Szenario, das selbstverständlich jetzt in der Politik verwendet werden wird, um die Dringlichkeit der Klimamaßnahmen zu unterstreichen. Denn in 250 Millionen Jahren ist die Erde zu heiß für Säugetiere. Gut, vielleicht gibt es bis dahin auch einen Meteoriteneinschlag. Dann wird es wieder etwas kälter, weil der Staub und Schutt und der Abfall verdunkelt dann die Atmosphäre. Hat es ja auch schon gegeben. Ich würde da aufpassen mit solchen Szenarien. Da sehe ich den Menschen in seiner Hybris, in seiner Selbstüberschätzung, wenn er sich da als großräumiger Interpret der atmosphärischen Bedingungen hier sieht. Der Blick springt voll aufs Evangelikalen-Bashing und aufs Freikirchen-Bashing. Das geht in die gleiche Richtung mit den katholischen Kirchen. Hier will man das Konservative zertrümmern. Das ist das Problem. Kindesmissbrauch interessiert die Medien etwas weniger, wenn progressive katholische Priester das machen oder aber wenn grüne Politiker wie einstmals Daniel Cohn-Bendit in ihren Lebenserinnerungen die Pädophilie geradezu hymnisch besingen. In Deutschland sind da immer entsprechende Textpassagen herumgeboten worden. Das finden sie dann nicht so schlimm. Oder wenn wir frühkindlichen Sexualunterricht in der Schule haben, wo da bereits Plüschpenisse und Vaginas herumgereicht werden für Vierjährige und Fünfjährige und Sechsjährige, wo man dann unter Anleitung der Lehrer sozusagen die Doktorspielchen hier vorantreibt. Das löst keine Empörung aus. Aber wehe, in irgendeiner Freikirche oder einer konservativen Gemeinschaft wird da nicht das Latte Macchiato und Hafermilchideal einer linksgrünen Zürcher Journalistenwege eingehalten. Dann Gnade Gott, dann donnert der Zorn hier der gewaltigen, der schreibenden Zunft. Verstehen Sie mich richtig, ich bin nicht für Missbrauch und für die Prügelstrafe. Ich gebe mich auch hier als Angehöriger einer fortschrittlichen Zivilisation zu erkennen, leiste bereits auf Vorrat Abbitte oder moralisiere, um nicht falsch verstanden zu werden, beuge mich hier offenbar bereits dem Druck der politischen Korrektheit. Nein, um das geht's ja nicht. Und Leute, die ein Unbehagen verspüren bei diesen Schlagzeilen, das sind nicht Kinderschläger und Kindsmissbraucher, sondern das sind Leute, die es besorgniserregend finden, mit guten Gründen, wie hier eine bestimmte Form des Denkens, nämlich des konservativen Denkens, das sich diesem Woke-Zeitgeist, diesem LGBTQ-Zeitgeist, diese Verabsolutierung bestimmter Lebensauffassungen, oft fremdfinanzierte Lebensstile hier zum neuen Industriestandard, wo man jeden Widerspruch, jede Skepsis, jede Stirnrunzeln sozusagen unter Acht und Bann stellen will, die sich da nicht wohlfühlen in diesem Klima, die es gut finden, dass es Konservative gibt, Progressive Und wissen Sie, am Ende geht es darum, immer eine Balance zu finden in einer Gemeinschaft. Und eine Gemeinschaft, eine Gesellschaft, die nur nach vorne schaut, die die Vergangenheit vergisst, die rennt früher oder später in den Abgrund oder an die Wand. Also wer die Zukunft bewältigen will, der muss eben auch die Herkunft verstehen. Und in den Medien sind wir im Moment dabei, auch in der Politik, in weiten Teilen, in der akademischen Welt, die Tradition abzukappen, die Herkunft zum Verschwinden zu bringen und nur noch die Zukunft zu sehen. Und das ist ein Denkmodell, das natürlich verabsolutiert wurde während der Französischen Revolution mit den entsprechenden zerstörerischen Folgen. Militärexperte fällt vor nahendem Winter knallhartes Urteil über Frontvorstöße. Ukraine-Offensive ist nicht sehr erfolgreich. Verdienstvoll, dass der Blick eine Zeitung, die ja sonst in Nibelungentreue auf Seite der ukrainischen Regierung steht und dieser Offensive, dass sie diese skeptischen Stimmen bringt. Wir sagen immer mit aller Vorsicht, im Nebel des Krieges ist es nicht einfach, sich zu orientieren. Und deshalb ist es wichtig, alle Seiten anzuhören. Im Krieg wird gelogen, auf allen Seiten. Im Krieg haben sie Propaganda auf allen Seiten. Deshalb müssen sie die Lügen von allen Seiten und die Propaganda von allen Seiten anhören, um herauszufinden, wo vielleicht ein Körnchen Wahrheit versteckt werden könnte. Also die Ukraine-Offensive nicht sehr erfolgreich. In diesem Zusammenhang hat übrigens das Parlament entschieden, den Leo-2-Panzer, diese ausrangierten Panzer da, doch nach Deutschland zu schicken, allerdings mit der Auflage, sie möchten nicht direkt dann in die Ukraine weitergeleitet werden. Und das wird nun in den deutschen Medien vom deutschen Botschafter, aber auch von unserer Wehrministerin Viola Amherd, völlig falsch begründet und völlig falsch kommentiert. Unsere Kampfpanzer Leo 2 sind in der Schweiz in Lizenz in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts hergestellt worden und eben nicht in Deutschland. Darum ist das nicht ein Rückverkauf an Rheinmetall. Das sind in Lizenz hergestellte Panzer, Leo 2 Panzer in der Schweiz. Das sind Schweizer Panzer. Und da fängt doch die Schindluderei bereits an auf der Ebene der Wortwahl. Und das läuft sowieso in die falsche Richtung mit Frau Amherd und unserem Wehrministerium, weil sie ja kürzlich auch die Devise ausgegeben, bei allen Positionen 35% Frauenquote durchzuziehen. Das sind einfach die falschen Prioritäten. Das ist diese Vogue-Agenda und dieser Geschlechterrassismus, der sich da immer mehr gegen das Leistungsprinzip zur Geltung bringen möchte. Ich bin ein Verfechter des Leistungsprinzips. Und ich finde es auch gegenüber den Frauen völlig falsch, wenn sie hier Quotenregelungen aufziehen, um Leute nach vorne zu bringen, die vielleicht gar nicht qualifiziert sind. Da schaden sie nur. Das ist auch wieder sozialistisches Quotendenken, politischer Overkill. Nach neuer Balkan-Eskalation müssen Schweizer Einheiten bald im Kosovo eingreifen. Meine Damen und Herren, das ist jetzt die grösste Heuchelei. Also wie man Serbien, diesen Teilstaat und dann für autonom erklärt, Kosovo, rausgebrochen hat mit einer NATO-Intervention 1999. Das spottet allen völkerrechtlichen Prinzipien. Das ist das Recht des Stärkeren, das ist reine Willkür. Und das ist genau das gleiche Drehbuch, das Wladimir Putin gegenüber der Ukraine formuliert hat, als er das Völkerrecht damals mutmaßlich verletzt hat durch seinen Einmarsch. Er hat genauso argumentiert wie die NATO damals gegenüber Serbien und gegenüber Kosovo. Aus Sicht der Serben ist das Kosovo oder der Kosovo ein illegitimer Staat, der sich illegal sezessioniert hat, gelöst hat von Serbien, und dies wurde ermöglicht durch einen Militäreinsatz der NATO. Und die gleichen UNO-Staaten, die heute hoch und ebenfalls scheinheilig beteuern, sie seien für das Völkerrecht, sie haben diesem Bruch des Völkerrechts zugestimmt. Und ich neige hier sehr stark der serbischen Auffassung zu, die sagt, dass eben die Kosovaren heute die Serben unterdrücken und dass die dort unter die Räder kommen und dass in diesen Gebieten, wo es jetzt auch wieder geklopft und getätscht hat, dass dort in diesen Gebieten eben die Kosovaren ihre Autonomieversprechen der relativen Autonomie und Eigenständigkeit gegenüber den Serben nicht wahrgemacht haben. Natürlich gibt es immer zwei Seiten in einem Konflikt, den gibt es auch hier, aber hier scheint mir die serbische Seite die gewichtigeren Argumente zu haben. Und der Präsident Serbiens, Vucic, hat kürzlich vor der UNO eine sehr eindrückliche Rede gehalten. Ich werde sie dann in der internationalen Ausgabe noch etwas ausführlicher ansprechen. SS-Veteran geehrt, Kanadas Parlamentspräsident tritt nach Nazi-Eklat zurück. Hochpeinlich, was da in Kanada abgegangen ist, aber fast noch peinlicher ist die Art des Umgangs unserer Medien mit diesem Vorgang. Sie erinnern sich, letzte Woche am Freitag gab es eine Standing Ovation mit Justin Trudeau, dem Ministerpräsidenten, Zelensky und dem ganzen kanadischen Parlament. Die haben einem Waffen-SS-Veteran einer Grenadierdivision zugejubelt, einem Ukrainer, der an der Seite der Hitler-Streitkräfte gegen die Bolschewisten gekämpft hat und sich mutmaßlich im Rahmen dieser militärischen Tätigkeit auch Kriegsverbrechen schuldig gemacht hat. Und so einer Person hat man zugejubelt, und ich habe nun gesehen, in einem jüdischen Portal ist aufgezeigt worden, dass sehr viele dieser Waffen-SS-Veteranen nach Kanada ausgewandert sind, nach dem Krieg, gerade ukrainischer Herkunft. Wir erinnern uns übrigens auch an jenen berühmten Prozess John Demjanjuk, der über viele Jahre geführt wurde. Das war ein Mann, der in einem KZ eine ganz wichtige Rolle gespielt hat, auch ein Ukrainer. Und in dieser fürchterlichen Zeit, wir sind dankbar, dass wir damals nicht gelebt haben, in dieser fürchterlichen Zeit haben sich eben sehr viele Leute schuldig gemacht und haben ihre moralische Integrität, könnte man sagen, und auch ihre rechtliche Immunität gewissermaßen verloren. Und hier haben wir nun ein krasses Beispiel, wie doppelmoralisch, heuchlerisch der Westen auftritt. Und wissen Sie, der eigentliche Skandal besteht ja darin, dass unsere Medien vermeintliche Nazis bei politisch unliebsamen Strömungen mit scharfäugiger, mit adleräugiger Vehemenz aufspüren und dingfest machen. Aber hier keine weiterführenden Recherchen. Was hat es mit diesen Nazi-Veteranen auf sich? Welche Rolle spielen sie zum Beispiel in der kanadischen Innenpolitik? Und was hat das Ganze mit der Ukraine zu tun? Und könnte allenfalls der verteufelte und ach so finstere und fürchterliche Präsident Russlands, Wladimir Putin, nicht doch auch einen Punkt haben, wenn er den Begriff Neonazi verwendet, mit Blick auf dieses Regime, das einem Nazi-Veteranen zujubelt in Kanada und dabei noch unterstützt wird vom kanadischen Parlament? Meine Damen und Herren, je länger wir doch über diesen Krieg nachdenken, auch wenn man das nur sehr oberflächlich tut, so lassen sich doch offensichtliche Fakten nicht mehr länger verdrängen. Nur die Schlussfolgerungen daraus, die werden in der Öffentlichkeit noch viel zu wenig gezogen, nämlich dass wir die Finger von diesem Krieg lassen sollten und uns keineswegs einreden dürfen, dass hier unsere Freiheit, unsere Zivilisationsordnung verteidigt würde. Das sind gefährliche, auf Eskalation gebürstete Aussagen, die auch unehrlich sind, weil wenn es dem Westen wirklich ernst wäre mit dieser Freiheitsrhetorik, dann hätten wir schon längst unsere eigenen Leute dorthin geschickt und würden nicht die Ukrainer, die zwangsrekrutiert werden müssen, mittlerweile sterben lassen, angeblich für unsere Freiheit. Das ist der Zynismus des amerikanischen Senators Lindsey Graham. Wir kämpfen bis zum letzten Ukrainer für unsere Freiheit. Das sind einfach ganz üble, fürchterliche Aussagen. 3.700 Asylplätze auch 2024. Armee hilft Bohm-Schneider aus der Patsche. Die völlig überforderte Justizministerin, allerdings muss man fairerweise hinzufügen, auch ihre Vorgängerin Karin Keller-Sutter, die ja kein Stäubchen auf ihr blütenreines Image kommen lassen möchte. Auch sie hat hier die falschen Weichenstellungen gemacht, hat das in eine falsche Richtung getrieben. Unsere Asylbehörden, unsere Migrationsbehörden sind einzig und allein darauf konzentriert, die Empfangsinfrastruktur auszubauen. Die Empfangsinfrastruktur, immer mehr Plätze, immer mehr Aufnahme und viel zu wenig Energie wird auf das konzentriert, was ausschließlich die Aufmerksamkeit beanspruchen sollte. dieser Kollegen da in Bern, nämlich den Grenzschutz und die Verhinderung des illegalen Grenzübertritts. Das wäre die Agenda, das müsste das Ziel sein. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und ich bin bereits am Ende der heutigen Sendung angelangt. Einen wunderschönen Tag, freuen Sie sich auf morgen, dann erscheint nämlich die neue Weltwoche. Und wir werden heute, wenn ich dazu komme, zeitlich, ich werde dann wieder in Bern sein, ich möchte noch Sondersendungen machen, unter anderem über den Bergkarabach-Konflikt. Hochinteressant und leider auch viel zu wenig in der Tiefe ausgeleuchtet in unseren Medien. Bitte bleiben Sie dran, schauen Sie, ob ich dazu komme, im Verlauf des heutigen Tages dazu eine Sendung zu machen. Auch die UNO-Rede von Alexander Vucic, dem serbischen Präsidenten, die hat das in sich. Ich glaube, die werden wir sogar dokumentieren auf unserem Weltwoche-Online-Kanal. Vielen herzlichen Dank, bleiben Sie dran. Wir geben weiterhin Gegensteuer und versuchen, den Fächer offen zu halten und die Meinungsvielfalt so vielfältig wie möglich, unabhängig, kritisch, gut gelaunt.
Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.